In diese Bewegung, in diesen Zusammenstoß zwischen diesen zwei weltweiten Bewegungen, die Renaissance des Islams und die Schaffung des Staates Israel, ist nun der neukolonialistische Imperialismus der Engländer, der Franzosen und der Amerikaner hineingestoßen. Sie haben schon immer einen Blick aufs Mittelmeer und aufs Rote Meer gehabt, England, weil es den Weg zu seiner Kronkolonie in Indien kontrollieren wollte. Sie haben auch mit Schlauheit den Suezkanal, den die Franzosen herstellten, an sich gerissen, Ägypten unter ihre Oberhoheit gebracht, Malta, Zypern und Gibraltar, Aden, das waren alles Kolonien der Engländer. Sie wollten unter allen Umständen den Weg nach Indien beherrschen. Und dazu haben sie auch die saudi-arabische Halbinsel versucht zu unterwandern und zu kontrollieren. Sie haben die einzelnen Stämme, die dort gegeneinander kämpften, mit Waffen versorgt und unterstützt. Und zwar die verschiedenen Stämme, die gegeneinander kämpften, damit sie sich gegenseitig schwächten, sodass England zum Schluss die Oberhoheit über den Persischen Golf und über Saudi-Arabien haben könnte. Sie haben sogar Könige eingesetzt und es kam zum Aufstand der Araber unter Lawrence und es wurde ein Emir Abdallah von den Haschimiten als König eingesetzt, im Gegensatz zu den Saudis. Auf alle Fälle 1922 wurden der Irak und die gesamten Länder um Syrien und Palästina Protektorate der Engländer und Franzosen. Das änderte sich, als Öl gefunden wurde. Und zwar ist im Iran 1909 die erste große Ölquelle erschlossen worden. 1927 im Irak, 1934 in Saudi-Arabien und 1938 in Kuwait. Und damit ist ein völlig neues Blatt in der Geschichte des Nahen Ostens aufgeschlagen worden. Wohlgemerkt, alle diese Ölquellen wurden entdeckt und erschlossen, bevor der Staat Israel gegründet worden war. Das heißt, die Abwehrfront baute sich schon gegen Israel auf, als Israel noch in der Entstehung war. 1952 hat der Iran jährlich 1,4 Millionen Tonnen Öl gefördert. 1957 waren es bereits 40 Millionen Tonnen im Jahr. Der Irak hat 1956 33 Millionen Tonnen geliefert und Kuwait hat 46 nur 0,8 Millionen, also weniger als eine Million Tonnen geliefert, aber 1957 bereits 57 Millionen Tonnen. Das heißt, die Engländer und die Amerikaner haben mit ihren Fachleuten das Öl erschlossen. Und Saudi-Arabien, das erst 1934 das Öl gefunden hatte, hat 1974 bereits 412 Millionen Tonnen Öl jährlich geliefert, also das Doppelte wie alle anderen zusammen. So waren es die Engländer, die den Irak und Kuwait unter ihre Fuchtel bringen wollten oder gebracht haben, aber Roosevelt, der jüdische Präsident in den USA, hat Anlagen durch die USA. 1957 bekamen die USA das Recht, einen Militärstützpunkt in Saudi-Arabien aufzubauen, Aber 1973 kam dann die Revolte der Araber und der Muslime. Sie haben ohne Wissen und Zustimmung der USA und der Engländer den Ölpreis zunächst ums Vierfache erhöht, dann ums Achtfache, dann bis ums Dreißigfache. Und ich habe Ihnen mal diese Kurve mitgebracht, wie der Ölpreis rauf und runter ging. Seither hat Europa ein Wirtschaftsproblem. Die Energie ist zu teuer geworden und wir hatten vorher, nach 1948, viele Fremdarbeiter ins Lande geholt, weil das Wirtschaftswunder boomte. Aber nach der Ölpreiserhöhung hatten wir Arbeitslose bis heute, weil der Geldfluss nicht nach Europa läuft, sondern der läuft in die Länder um Saudi-Arabien herum. Und 2001 kam es dann am 11. September zu dem Angriff auf das World Trade Center in New York. Und der Schock bei diesem Angriff war der, dass von den 17 beteiligten Attentätern 12 Saudis waren. Und jetzt fing die Frage in den USA an, ja, warum sind die Saudis gegen uns, wenn wir ihnen das Öl erschlossen haben und 12-mal die Regierung bewahrten, dass sie gestützt würde durch ihren Geheimdienst. Die Amerikaner haben die saudi-arabische Regierung gerettet. Und nun haben sie geforscht und festgestellt, dass Saudi-Arabien Osama bin Laden finanziert, damit er sie nicht stürzt. Und dass er sagt, macht das ruhig mit den Amerikanern, aber lasst uns in Ruhe. So ist nun plötzlich Saudi-Arabien auf die schwarze Liste der Amerikaner gekommen. Und wenn nicht Saudi-Arabien ganz schnell sich löst von Bin Laden und dem Fanatismus, werden sich die Amerikaner anderen Ländern im Nahen Osten zuwenden und die Regierung Saudi-Arabiens auf die Abschussliste stellen. Das zeigt sich daran, dass der Südjemen aufgebaut wird mit Waffen. Eine große Lieferung mit Raketen kam von Nordkorea und wurde abgefangen von den Schiffen im Indischen Ozean. Und plötzlich wurden sie freigegeben, dass sie in den Hafen von Aden geführt werden. Als ich das hörte, wusste ich sofort, jetzt ist der Teufel los. Das heißt, Saudi-Arabien baut bereits eine Abwehrstellung gegen, die USA bauen eine Abwehrstellung gegen Saudi-Arabien auf. Und der Krieg gegen den Irak muss so verstanden werden, da die USA fürchten müssen, dass sie bald kein Öl mehr von Saudi-Arabien kriegen. Sobald Osama bin Laden sie unter Druck setzt, müssten die USA versuchen, unter allen Umständen an Ölquellen zu kommen. Das hängt mit der inneren gärenden Entwicklung von Saudi-Arabien zusammen. Und dazu kommt noch, dass Russland ans Öl muss. Wenn Russland nicht ans Öl kommt, sinkt es auf eine Stufe von einer mittelmäßigen Wirtschaftsmacht ab. Und so geht der Kampf ums Öl und um Israel. Ob wir wollen oder nicht. Die technischen Länder haben einen ungeheuren Durst nach dem Petroleum. Und das wissen die Muslime. Und deshalb spielen sie mit einem hohen Einsatz. Es geht also dort im Nahen Osten nicht bloß um Israel und nicht bloß um den Islam. Es geht um technische Weltmacht ersten Ranges. Und zwar alles nur seit etwa 50 Jahren, seit der Staat Israel gegründet wurde, ist dort unten das Öl gefunden worden. Aus diesen drei Komponenten heraus muss folgende Analyse gezogen werden. Erstens, es ist eigentlich egal, ob ein Staat Palästina aufgebaut wird oder nicht, oder ob die Palästinenser innerhalb von Israel eingemeindet werden und als Bürger zweiten Grades dort leben können. Das Problem ist ein ganz anderes. Die Palästinenser vermehren sich schneller als die Juden. Die Palästinenser, weil sie nichts zu tun haben, haben viele Kinder. Sie verdoppeln sich in 17 Jahren. Das ist ganz unwahrscheinlich im Verhältnis zu allen Ländern. Das bedeutet, Arafat sagte, die palästinensische Frau ist die biologische Bombe, mit der ich den Staat Israel sprengen werde. So klar. Sollte in irgendeiner sogenannten demokratischen Weise ein Palästinenserstaat aufgebaut werden, er hat mehr Stimmen, er hat mehr Leute wie Israel in einer Generation. Deshalb hat Sharon alle Juden der Welt aufgefordert, jetzt nach Israel zurückzukommen, um Israel zu besiedeln, obwohl sie nicht genügend Leute und Arbeit haben. Aber wenn sie nicht mehr Menschen nachweisen können, werden die Menschenrechte gegen Israel eingenommen werden. Denn die ölfordernden Staaten fordern die Rechte ein für Israel. Es geht ums Öl und Israel. So ist also das Problem die Bevölkerungsentwicklung im Nahen Osten, nicht nur die politische Entwicklung. Wer hat mehr Menschen, wer hat mehr Recht, wer hat volksmäßig mehr Recht? Und das ist eindeutig auf der Seite der Palästinenser. Die Israelis sind vielfach technisch und intelligenzmäßig und wissenschaftsmäßig den Palästinensern überlegen, aber die Palästinenser haben mehr Kinder. Und in der Demokratie zählen die Stimmen der Personen. Das Zweite ist, was wir immer wieder sagen möchten. Bitte denkt nicht, dass alle Muslime Fanatiker sind. Denkt nicht, dass alle Israelis radikale, rechtsgerichtete Siedler sind. Von den Palästinensern sind es nur etwa 3%, die bereit sind, sich als Selbstmordattentäter einzubringen. Aber 3% von 1,6 Milliarden gibt sehr schnell 5 Millionen. Und diese 5 Millionen sind ein unheimliches Potenzial. Aber bitte nur 3%. Nicht alle dürfen über diesen Kamm geschoren werden. Wir im Libanon haben ein Bild in der Zeitung groß geschrieben. 1200 Selbstattentäter haben sich mit dem Heil Hitler Gruß geschworen und ausgeliefert entschieden, dass sie bereit wären, Israel jederzeit in die Luft zu jagen, wo immer sie hingeschickt werden. 3%, aber ein großer Teil der Konservativen finanziert sie, unterstützt sie. Die sind nicht bereit, das zu tun, aber 3% sind die Speerspitze des Islams geworden. Auch in Israel sind es nur 3%, die an den Siedlungen teilnehmen. Aber diese Siedler sind rabiat, die sind konsequent, die sind bereit, mit der Waffe zu kämpfen, die sind nicht bereit, das verheißene Land aufzugeben. Und deshalb sind die Orthodoxen bereit, diese 3 oder 4% Israelis an der Front zu unterstützen. Und im Augenblick kann keine Regierung regieren, die diese Siedlungen in Frage stellt. Aber diese Siedlungen sind wie die Mücke im Auge. Die Araber müssen reiben. Die können doch diese Siedlungen in ihrem Wohngebiet nicht haben. Sie müssen die Siedlungen ausradieren. Und Bush will, dass die Siedlungen aufhören. Es ist durchaus möglich, dass wieder ein Staat Judäa ausgerufen wird. Das heißt also, dass die Mehrheit der Muslime und die Mehrheit der Israelis eine friedliche Lösung anstrebt. Aber die Radikalen aus ihnen, nur 3%, sind bereit, das zu torpedieren, was immer es kostet. Das ist das Problem. In Israel gibt es eine Frieden-Jetzt-Bewegung. Das sind vielleicht 10% der Bevölkerung. Die sind bereit, sogar Land herzugeben für Frieden. Aber die Radikalen wären bereit, die 10% umzubringen oder den Staat Israel platzen zu lassen. Es geht ein tiefer Riss durch Israel, der beinahe schon Bürgerkriege verursacht hätte. Im Grunde genommen geht es um ein anderes Problem. Im Nahen Osten kämpfen die Rechte gegeneinander. Der Staat Israel ist aufs Völkerrecht gegründet worden. 1948 waren es zuerst die UdSSR, die hoffte, Israel würde ein kommunistischer Brückenkopf im Nahen Osten, die Israel anerkannten, dann die USA, dann etwa 90 oder 96 andere Staaten. Die Existenz Israel hängt rein theoretisch vom Völkerrecht ab. Die Araber aber sprechen von den Menschenrechten. Sie sagen, was hat Israel zu bieten? Die haben nur insgesamt 200 Jahre in der Weltgeschichte den Staat Israel voll besetzt. Bei Saul, David und Salomo. Nachher waren sie zerrissen und unter der Oberhoheit der Ägypter, der Assyrer und der Babylonier. Dann wieder bei den Makkabäern und nicht mehr sonst. Wir aber haben 1300 Jahre lang das Land bewohnt, besiedelt, bebaut, die Brunnen gegraben, die Häuser gebaut. Die Menschenrechte sprechen dafür, dass wir hier Wohnrecht haben, dass das Land uns gehört. Diese beiden Rechte kämpfen gegeneinander. Und das hat sich verändert durch die innere Struktur, den inneren Strukturwandel in Israel und in den Palästinensern, als die Fundamentalisten kamen. Dann kam das Verheißungsrecht zum Zuge. Und zwar waren es die Sephardim, die konservativen Juden, die sagten, Gott hat uns das Land zugesagt, das ist unser Recht, wir müssen um dieses Verheißungsrecht kämpfen. Die Muslime haben gekontert und haben gesagt, die Scharia aber sagt, das ist ihr göttliches Recht, ein Land, das einmal von Muslimen besetzt ist, bleibt immer islamisches Land. Das muss immer wieder befriedet und befreit werden. Jeder, der Frieden macht, muss getötet werden. Und aus diesem Grunde ist der Kampf im Nahen Osten ein Kampf zwischen Rechten. Es ist wie ein Parallelogramm der Kräfte. Wer gerade an welchem Recht am meisten zieht, in die Richtung bewegt sich das ganze Problem des Nahen Ostens. Es ist nicht ein Problem der Parteien, noch der Menschen, noch der Religionen, sondern der Rechte. Wenn irgendeiner, sei es ein Muslim oder ein Jude, ein treuer Gefolgsmann seiner Religion und seines Rechts ist, muss er das Recht erfüllen. Muss er töten, muss er kämpfen, muss er um die Befreiung des Landes kämpfen. Und von daher warten die liberalen Muslime, die liberalen Christen und die liberalen Juden auf den starken Mann, der die Rechte ändert, der das Recht Moses ändert, der die Rechte Christi ändert, der die Rechte Mohammeds ändert und ein neues Weltethos schafft. Und jetzt sehen Sie, wo wir angekommen sind. Dieses Problem hat seine Ursache im Nahen Osten. Keine Friede zwischen den Völkern ohne Frieden zwischen den Religionen ist von den Freimaurern ausgegeben worden. Kein Friede zwischen den Völkern ohne Frieden zwischen den Religionen. Was heißt das? Was Professor Küng immer sagt, wir müssen die Ärgernisse aus den Religionen ausgrenzen, damit wir einen gemeinsamen Nenner zur Anbetung des erhabenen Gottes finden. Das hört sich prima an. Aber das heißt von Juden und von Muslimen her gesehen, kein Gottessohn, keiner am Kreuz gestorben, sondern nur eine allgemeine Anbetung. Und so strömt und tendiert der Nahe Osten und mit ihm die ganze Welt auf einen, nicht nur auf eine multikulturelle Gesellschaft zu, auf einen angestrebten Synkretismus, dass die Religionen synchron geschaltet werden und zusammenharmonieren. Unter Ausschluss der Ärgernisse. Aber Paulus hat schon gesagt, dass das Kreuz ein Ärgernis, den Juden eine Torheit und den Griechen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis. Das heißt, der Nahe Osten wartet auf den Antichristen, auf den starken Mann, der mit eiserner Faust die Rechte ändert, um ein neues Recht zu schaffen. Und unsere verehrten Präsidenten und Religionsführer bereiten ihm den Weg, ohne zu begreifen, was geschieht. nicht Bundespräsident Rau, von dem gesagt wird, er sei ein gläubiger Mann, sagte, wir brauchen ein neues Weltethos. Wir sollten nicht das Trennende betonen, sondern das Verbindende. Er hat die Journalisten und die Buchverleger in Deutschland angewiesen, keine Bücher mehr zu veröffentlichen, die die trennende Wahrheit betonen, sondern die eine gemeinsame Entwicklung zu einem neuen Weltethos bahnen. Billy Graham, der hochverehrte Mann, sagte, ich habe nie gesagt, man solle Juden und Muslime missionieren. Sie glauben auch an Gott? Nicht? Ja, wenn dann Billy Graham sowas sagt, was soll dann Bush sagen, einer seiner Schützlinge oder Nichtschützlinge? Von daher ist dann Johannes Paul II. Gar nicht so einsam. Der sagt, die katholische Kirche muss sich dem Islam öffnen, um mit der Religion, die am größten ist nach dem Christentum, einen Friedensplan aufzubauen. Seit dem Zweiten Katholischen Konzil hat sich die katholische Kirche den Wahrheiten der anderen Religionen geöffnet. Und Johannes Paul II. Tut nur, was dieses Zweite Konzil beschloss, nämlich den Islam zu umarmen und zu sagen, wir glauben alle an den gleichen Gott. Wir haben also eine Bewegung, die nicht evangelisch ist, sondern weltweit von Juden, Muslimen und von Christen getragen wird, von allen Facetten, die darauf hintendiert, einen Frieden zwischen den Religionen zu schaffen. Nicht nur eine Ökumene der Christen, sondern eine Ökumene der Religionen anzustreben, um eine Weltreligion aufzubauen. Das wird offen im Fernsehen im Libanon diskutiert. Da gibt es Komitees, zu denen Juden und Christen und Muslime gehören, die ganz praktisch solche Dinge diskutieren. Wir müssen also erkennen, nicht der Islam ist das Problem in Deutschland, auch wenn er noch so radikal im Augenblick ist, sondern der Synkretismus. Was wir in den Kirchen haben, wo vielleicht in manchen Gegenden die Hälfte aller Pastoren mitheult, das ist die größte Gefahr für die Kirche. Und deshalb ist die Hure Babylon heute ein hochaktuelles Thema aus der Offenbarung heraus. Weil hier geht es um das, dass man sich den anderen Geistern und anderen Religionen öffnet und bereit ist, den eigenen Herrn zu verleugnen. Wenn man das begreift, dann begreift man erst, dass der Kampf im Nahen Osten nicht nur ein Kampf mit Waffen ist, sondern ein Kampf, in dem alle Mächte wirken und der Staat Israel entwickelt sich mittendrin zu einer antichristlichen Großmacht. Warum? Die Männer in Israel haben erkannt, dass sie kein Volk sind. Denn die sprechen Russisch, die sprechen Äthiopisch, die sprechen Marokkanisch, die sprechen alle Sprachen. Und können sich nicht ohne weiteres untereinander verständigen. Deshalb sagte die Jerusalem Post, großer Artikel, wir müssen Israel judaisieren. Das ist keine christliche Formulierung, das steht in denen Zeitungen. Was verstehen die unter der Judaisierung Israels? Sie verstehen darin, dass 4000 Tora-Schulen eröffnet wurden, finanziert von der Regierung, von dieser konservativen Regierung, von den Orthodoxen. Deshalb haben sie etwa zugestimmt, dass die Homosexualität legalisiert wird, um ihre Tora-Schulen durchzubringen. Und in diesen 4000 Tora-Schulen wird nicht die Tora gelehrt, sondern der Talmud. Und die Mishnah, also die Auslegung zur Tora. Und das ist ein antichristliches Buch ersten Ranges. Denn es ist in Opposition zu der byzantischen Kultur entstanden, das Verheerendes getan hat unter den Juden. Deshalb war das eine Reaktion der Juden gegen die Christen. Was dort alles über Christus gesagt wird und was für ein Bastard er sei und dergleichen, ist eine schreckliche Sache. Das heißt, ganz Israel soll judaisiert werden im Sinne des Talmud. Und dann versteht man, wenn die Oberrabbiner sagen, jeder Jude, der Christ wird, kann kein Israeli mehr sein. Dann begreift man, dass Israel eine antichristliche Großmacht ersten Ranges wird. Und alle philosemitischen Bewegungen, also die Liebe zu Israel, dass die unrealistisch sind. Die begreifen gar nicht, was da geschieht. Der Antisemitismus ist ein Verbrechen, aber der Philosemitismus ist auch ein Verbrechen. Wir sollten Israel so nehmen, wie es ist, real, wo nur ein kleiner Teil sich Jesus öffnet. Und jetzt möchte ich zu der vierten Bewegung kommen, nämlich, was tut Jesus in Israel? Was tut Jesus in dieser Situation? Gott sei Dank, er tut etwas, wie wir es heute Morgen sagten. Jesus handelt. Und wenn man die Bekehrungsgeschichten der einzelnen Juden liest, der Judenchristen liest, die ist ganz bestimmt nicht so abgelaufen, wie wir es theoretisch jetzt gerne begreifen möchten. Jeder als ein Individuum ist gerufen worden, sei es zum Hinduismus zuerst gegangen, sei es zum Atheismus gegangen, aber der Herr hat sie herausgeholt und so gibt es heute mindestens 3000, Maximum 5000 Judenchristen, messianische Juden in Israel. Aber dieser Leib Jesu Christi ist keine Einheit, ist ja verständlich. Und von daher sind die etwa 40 Hauskreise oder Versammlungen absolut verschieden. Man findet solche, die stehen wie wir ganz auf der Gnade Jesu Christi als dem Sohn Gottes, der uns durch sein Sühneopfer erlöst hat. Aber es gibt auch andere, die sagen, nein, Jesus war ein Gesetzeslehrer und er war der höchste Gesetzeslehrer. Er hat das Gesetz auf die höchste Spitze getrieben, er soll vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Wir werden nur durch die Erfüllung des Gesetzes heilig und gerecht. Und zwischen diesen zwei Extremen gibt es alle möglichen Gruppen, die sagen Gesetz und Evangelium. Nicht nur die Gnade Christi, sondern auch die eigene Leistung muss uns retten. Und dazu noch die pfingstlerischen Gruppen und dazu noch die orientalischen Riten, die hineinkommen. Die Gemeinde Jesu Christi unter den Juden ist ein gärender Prozess, der dogmatisch und wissenschaftlich oder glaubensmäßig noch nicht ganz klar geordnet ist. Wer für Israel beten will, möge doch darum beten, dass die Judenchristen im gekreuzigten Auferstandenen befestigt werden, dass sie nicht in fremde Geister hineinfallen. Die Sache wird besonders heiß, wenn man sie fragt, ja, was macht ihr, wenn der dritte Tempel gebaut wird? Denn dann kommen ja wieder die Opfer, die täglichen Opfer, die Sündopfer, die Schuldopfer, die Dankopfer und alle diese Opfer. Und dann sagen die einen, nein, wir werden nicht opfern, denn das einmalige Opfer Christi hat alle Opferordnungen abgelöst und wir sind versöhnt durch das Opfer am Kreuz. Nein, sagen die anderen, wie die früheren Opfer des Alten Testamentes hinweisende Opfer auf das Kreuzesopfer waren, so werden die Opfer im neuen Tempel rückweisende Opfer sein auf den Gekreuzigten. Wir werden wieder opfern. Nicht am Kreuz entscheidet sich alles. Und so ist die Frage, wie wird diese Kirche Jesu Christi im Kreuz befestigt, wie Paulus sagte, dass wir aber verkündigen Christus den Gekreuzigten. Das ist ein geistlicher Kampf, der nicht bloß intellektuell ausgefochten wird, der viel Gebet, viel Fürglaube, Fürdank und Fürbitte braucht. Dazu kommt, dass die orthodoxen Juden, diese messianischen Juden, wie sie sich jetzt nennen, und nicht mehr Judenchristen, in der Judaisierung haben sie sich umgenannt, dass die orthodoxen Juden an bestimmten Orten diese Judenchristen verfolgen, etwa in Tiberias oder in Beersheba oder in Sharim, und in verschiedenen anderen Orten, mehr Scherim und an verschiedenen anderen Orten, kam es bereits zu Übergriffen, kam es zu Verfolgungen, kam es zu Mordversuchen, kam es zu Steinigungen. In Tiberias kam die Gemeinde in einem Hotel zusammen, wo sie einen Raum gemietet hatte. An einem Sonntag aber hatten sie beschlossen, in einem kleinen Wäldchen zusammenzukommen. An diesem Sonntag wurde das Hotel verbrannt und man hatte die gesamte Gemeinde verbrennen wollen, aber der Herr hatte sie hinausgeführt. Vorher waren schon unzählige Male die Fenster eingeworfen worden oder Autoreifen durchschnitten. Die Namen der Judenchristen wurden an Litfaßsäulen angeschrieben, dass ihnen niemand mehr kaufe und sie nicht mehr verkaufen können. Und wenn sie wussten, wer sie anstellte, bekamen diese Firmen keine Baugenehmigung mehr, keine Ausfuhrgenehmigung, bis sie die Judenchristen entließen. Und heute ist es so, dass viele dieser messianischen Juden, die in solchen Gebieten wohnen, arbeitslos sind. Haben keinen Pfennig mehr. Sie brauchen finanzielle Hilfe, dass sie überleben können. Und es war mir interessant, dass einer von ihnen sagte, ein ehemaliger Schweizer Jude, der jetzt dort als israelischer Jude lebt, durch diese Verfolgung und diesen Druck sind unsere Kreise kleiner geworden. Es kommen nur noch die, die bereit sind, für Jesus zu sterben, die bereit sind, den Preis zu zahlen, denn es zeichnet sich ab, dass wenn das Land mehr konservativ wird, auch die Regierung mit ihren Organisationen uns mehr verfolgen wird. Das ging so weit, eine Judenchristin wurde beerdigt auf einem jüdischen Friedhof. Da kamen die Orthodoxen bei Nacht und haben den Korpus ausgegraben und den Hyänen und Schakalen zum Fraß vorgeworfen, weil sie unrein geworden war nach ihren Verständnissen, da sie Christin geworden ist. Das heißt, wer Israel segnen will, wer Israel Frieden wünscht, möge doch den Leib Jesu Christi in Israel segnen und stärken. Helft den Judenchristen, betet für die Judenchristen. Das ist die Zukunft Israels. Das ist das Reich Gottes, das dort wächst. Nicht der Staat Israel ist das Reich Gottes. Das ist eine Illusion. Israel als Israel hat keine Verheißung. Lesen Sie einmal Jesaja, Jesaja 6, Vers 9 bis 20. Dann werden Sie sehen, das Land ist verstockt langs vor Jesus, 700 Jahre vor Jesus, und muss zerschlagen werden und wird nochmal verstockt und wird zerschlagen, bis ein heiliger Rest übrig bleibt. Das waren die Apostel. Das waren ein Petrus, ein Paulus, ein Jakobus und alle die. Die waren der heilige Rest. Und wir leben von dem, was dieser heilige Rest geschrieben hat. Und heute kommt dieser heilige Rest wieder zur Geltung. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 2, nicht jeder Israeli, der sagt, er sei ein Israeli, ist ein Israeli. Bitte, Paulus schreibt das, sondern das ist ein Israeli, der am Herzen beschnitten ist. Alle anderen sind keine Israelis nach Paulus. Und Johannes sagte, nicht jeder Jude, der sagt, er sei ein Jude, ist ein Jude, sondern der seinen Messias anerkennt, der ist ein Jude. Und die anderen gehören zur Synagoge Satans. Lesen Sie die Sendschreiben. Und dann bekommen Sie ein völlig anderes Bild von Israel, als wir es gewohnt sind. Und Jesus hat den schweren Satz gesagt. Und unter dem Satz leidet jeder, der Israel liebt. Ich habe euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt und ihr habt nicht gewollt. Euer Haus soll euch wüst gelassen werden, bis das er sprecht, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Israel hat keine Verheißung zum Frieden. Israel hat nur die Verheißung, dass es seinen König annimmt. Und wenn es seinen König nicht annimmt, wird es von Wehe zu Wehe fallen und von Elend zu Elend. Wer Israel liebt, möge um Buße bitten für Israel, dass sie offene Augen bekommen und ihren Heiland und Erlöser sehen. Es gibt keinen anderen Weg für Israel als den, wo Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das hat er zu den Israelis gesagt, nicht zu den Völkern. Das gilt ihnen in allererster Linie. Und von daher bekommt der Kampf im Nahen Osten religiöse Dimensionen in einer Art und Weise, wie wir es nicht ohne weiteres absehen können. Natürlich gelten alle Verheißungen aus dem Alten Testament für Israel, aber alle diese Verheißungen haben sich in Jesus konzentriert. Es gibt keinen zweiten Weg neben Jesus. Und von daher ist die Entscheidungsfrage für Israel, wirst du Jesus, deinen gekreuzigten König, annehmen oder nicht? Wenn du es nicht annimmst, keinen Frieden haben die Ungerechten, sagt der Herr. Wir sind kein Haarbesser wie Israel, im Gegenteil, das deutsche Volk hat etwas getan, was unerhört war in der Geschichte. Aber wer sich unter das Blut Jesu Christi stellt, wird rein von allen Sünden. Und wer den Heiligen Geist reinlässt, wird geheiligt. Er treibt uns dazu. Wenn Jesus sich nicht unter das Blut Jesu Christi stellt, wird es nicht gereinigt von Sünden. Das Gesetz kann keinen Menschen erlösen. Es kann ihn nur richten. Nur wenn das Volk oder Einzelne sich diesem Geist des Jesus, dem Geist des Lammes öffnen, wird dort ein Lammesgeist einziehen. Solange das nicht einzieht, geht der Kampf Auge um Auge, Zahn um Zahn weiter. Wenn du mir 15 umbringst, werde ich 30 umbringen. Wenn du 20 umbringst, kommen 40 um. So läuft das. So wird das weiterlaufen, weil der Geist Christi nicht rein kann, weder bei den Muslimen noch bei den Israelis. Denn Jesus hat die Sünde der Muslime und der Israelis getragen und hat unsere Sünde getragen. Deshalb hat er uns aufgefordert, allen alles zu vergeben, weil er alle Schuld und alle Strafe getragen hat. Aber sie haben keinen Stellvertreter, deshalb müssen sie rächen. Sie werden keine Ruhe finden, weil sie nicht Jesus annehmen, der die Vergebung ihnen brachte und dem Feind brachte und uns brachte. Lassen Sie mich zusammenfassen. Im Nahen Osten sind es vier große Bewegungen, die aufeinander prallen. Das ist die Renaissance des Islam, die ein islamisches Weltreich will. Und das zweite ist der Staat Israel mit dem Weltjudentum hinter sich. Das dritte ist das Öl- und die Industriestaaten, die Macht haben wollen oder Anteil haben wollen an der Machtreserve der Energie. Und das vierte ist das Reich Gottes, der Geist Jesu Christi, der mit dem Evangelium hinein will in dieses Land. Diese vier Mächte kämpfen gegeneinander. Rücksichtslos, hart in einer Weise, der bis ins Okkulte hineingeht, was ich jetzt gar nicht angeschnitten habe. Das braucht Fürbitte, das braucht Fürdank für Israel, denn Jesus ist auch für Israel und für die Araber die einzige Antwort. Es gibt keine andere Antwort außer Jesus. Hier wollen wir schließen und beten. Lieber Heiland, du bist selber ein Jude und du bist der König der Juden. Und du warst der Allerverachtetste. Und sie haben dir ins Angesicht gespien und geschlagen und würden das heute wieder tun. Aber du hast sie geliebt bis zum Ende und du hast gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So bitten wir um Gnade für Israel, um Gnade zur Buße, um Gnade, dass sie dich lieben, um Gnade, dass ein Erdbeben durch Israel geht und sie begreifen, das Gesetz kann uns nicht retten, sondern nur der, der als Stellvertreter von Gott unsere Sünde weggetragen hat. Und deshalb bitten wir auch für die Palästinenser, für die sogenannten Kinder Abrahams, dass sie begreifen, das islamische Gesetz kann keinen retten und treibt sie nur in die gegenseitige Vernichtung, sondern ganz allein die Vergebung Jesu Christi ist der Schlüssel zum Frieden. Und wenn sie das nicht begreifen wollen, müssen sie bluten und leiden, entsetzliches mehr, als man aussprechen und tragen kann. Herr, schenke Buße für uns, die Christen zuerst, und für Israel und für Ismael, dass alle zusammen vor dir niederfallen und von dir Gnade empfangen über Gnade und Rettung und Heil und Liebe und Erbarmen. Herr, erbarme du dich über den Nahen Osten. Und sollte es sein, dass es nur bis an deine Wiederkunft so weitergeht, du hast verheißen, dass sie sehen werden, in den sie gestochen haben, dass wenn du kommst, vielleicht noch ein Raum da ist, dass sie Buße tun können und an dich glauben, wie der Scheche in der letzten Minute geglaubt hat. Wir bitten dich, komme bald, Herr, und lass dein Friedensreich, das nicht von dieser Welt ist, auch im Nahen Osten und bei uns aufgebaut werden. Amen.